Deutschlandfunk. Der Tag.
Frau, Leben, Freiheit. Tod dem Diktator.
Das waren Ausschnitte von Demonstrationen im Iran. Da gehen gerade tausende Menschen auf die Straße, nachdem eine 22-jährige Frau, Mahsa Amini, in Polizeigewahrsam gestorben ist. Die Sittenpolizei hatte sie mitgenommen, weil ihr Aussehen nicht den strengen Kleidervorschriften entsprochen hat. Wie genau sie zu Tode gekommen ist, das ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall sind die Menschen schockiert und aufgebracht. Eine junge Studentin in Teheran sagt zum Beispiel:
Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle, weil mir das schon ein- oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert.
Wir sprechen gleich mit Karin Senz darüber. Das ist die ARD-Korrespondentin für die Region. Sie ist oft im Iran und kann uns erzählen, wie die Unterdrückung vor allem von Frauen dort aussieht und was diese Proteste jetzt bedeuten. Und der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit EU-Recht vereinbar, also rechtswidrig. Das heißt, zur Kriminalitätsbekämpfung dürfen nicht einfach ohne Grund die Kommunikationsdaten aller Bürger gespeichert werden. Also zum Beispiel, wer wie lange mit wem telefoniert oder welches Handy in welcher Funkzelle eingeloggt war. Wir lassen uns gleich von Gudula Geuter genauer erklären, was dieses Urteil bedeutet und was diese Vorratsdatenspeicherung eigentlich genau regelt. Das sind die Themen heute in der Tag am 20. September. Ich bin Josephine Schulz. Hi.
Jetzt habe ich was gehört. Da war was zu hören.
Hallo Gudula. Gut, dass du da bist. Ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt noch mal ein bisschen was angeguckt und ich hätte vorher eigentlich gedacht, ich weiß, worum es geht. Aber dann habe ich festgestellt, so richtig klar, was wer warum speichern darf und was nicht, das hatte ich jetzt irgendwie doch nicht so richtig auf dem Schirm. Und deshalb würde ich auch gerne, bevor wir über das Urteil vom EuGH reden, noch mal einen Schritt zurückgehen und klären, worüber da jetzt eigentlich entschieden wurde. Also wie die bisherige deutsche Regelung der Vorratsdatenspeicherung aussah. Um welche Daten geht es da und wer sollte die wie lange speichern?
Also erstmal noch einen Schritt zurück. Was ist überhaupt eine Vorratsdatenspeicherung? Da gibt es alle möglichen. Die gibt es auch im Verkehrsbereich. Und wenn man so will, ist auch das Einwohnermeldeamt eine Vorratsdatenspeicherung. Da geht es um die anlasslose Speicherung von Daten, auf die zum Beispiel Ermittler dann später zugreifen können und die aber erstmal allgemein ohne eine ganz bestimmte Zweckbindung gespeichert werden. Und diese Vorratsdatenspeicherung im engeren Sinn, über die immer wieder gestritten wird seit vielen Jahren und über die eben jetzt auch der Europäische Gerichtshof entschieden hat, das ist eben die anlasslose Speicherung aller Telefon- und Internetverbindungsdaten der gesamten Bevölkerung. Das heißt, die Provider müssen da speichern, wer hat wen wann angerufen. Dasselbe gilt für Chats, für SMS und auch, wer hat sich wann mit welcher IP-Adresse eingeloggt.
Aber nur wer, wann und wie lange und nicht, es geht sozusagen nicht um den Text der Mails oder den Text der Messages, die ich verschicke.
So ist es, genau. Es hat in der Geschichte des deutschen Gesetzes verschiedene Stufen und Varianten gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat erstmal ein Gesetz für nichtig erklärt. Das beruhte auf einer Richtlinie, die zwischendurch auch der Europäische Gerichtshof mal für nichtig erklärt hat. Schließlich wurde ein Gesetz erlassen 2015. Und das ist das Gesetz, über das heute der EuGH entschieden hat. Das war schon mal ziemlich abgespeckt. Da waren die Verbindungsdaten, auch die IP-Adressen, wurden nur noch 10 Wochen gespeichert, statt vorher 6 Monate lang. Standortdaten, das betrifft also Handy, das Einloggen in eine Funkzelle, nur noch 4 Wochen. Und E-Mail-Verbindungsdaten, also der Text sowieso nicht, aber auch die E-Mail-Verbindungsdaten sollten gar nicht mehr gespeichert werden. Und das ist eben auch wichtig, also natürlich gilt das auch für Telefonate und Ähnliches. Inhalte sollten damit gar nicht gespeichert werden.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass diese Daten, über die du jetzt gesprochen hast, dass die sowieso gespeichert werden. Also ich könnte mir doch wahrscheinlich von meinem Telefonanbieter auch in der Rechnung jetzt aufschlüsseln lassen, wie lange habe ich mit wem telefoniert, oder? Also haben die Daten nicht sowieso?
Jein, wie so oft, ein klares Jein. Provider speichern Daten aus unterschiedlichen Gründen. Das hat zum Teil technische Gründe, wobei ich nicht im Einzelnen erklären kann, was das für technische Gründe sind. Aber ein ganz wichtiger Grund ist die Abrechnung. Das heißt, wenn du einen Flatrate-Vertrag hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal geringer, dass deine Daten gespeichert werden. Oft werden bei Flatrate-Verträgen keine Daten mehr gespeichert. In jedem Fall ist es so, dass die Provider das derzeit machen, weil sie selber glauben, das zu brauchen und auch selber entscheiden, wie lange sie das brauchen und wo diese Daten liegen. Weil das Gesetz zwar noch in Kraft war, aber seit 2017 schon nicht mehr angewendet wurde, weil sich da schon abgezeichnet hatte, dass das Ganze europarechtswidrig ist. Das heißt, Justizminister Buschmann spricht hier von einem Zombie-Gesetz von totem Recht, über das hier entschieden worden wäre.
Jetzt wurde ja von Befürwortern dieser Vorratsdatenspeicherung immer gesagt, das würde helfen bei der Verfolgung von Straftaten. Auch zum Beispiel sowas wie Kinderpornografie im Internet. Wie genau würde das helfen bei der Verfolgung solcher Straftaten?
Egal ob Internet oder nicht, es geht darum, dass ich Daten habe und wissen will, wer gehört dazu. Das ist im Internet relativ naheliegend, da geht es eben um die IP-Adressen. Da habe ich zum Beispiel auf einer kinderpornografischen Seite eine Bewegung und sehe, da ist eine IP-Adresse eingeloggt, da hat jemand was runtergeladen und ich will wissen, wer das ist. Dafür, das erkennt man erstmal nicht nur einfach, wenn man die IP-Adresse sieht, sondern da gehört dann eben dazu, dass man auch erfahren kann, wer dahinter steht. Anders zum Beispiel bei Mobilfunk, da ist eben die Frage, welches Mobiltelefon war da überhaupt irgendwo eingeloggt? Da geht es erstmal schon mal auch um diese Grunddaten. Da ist dann die Verbindung, wer steht dahinter, ist dann einfacher. Das ist sowieso etwas, was die Provider wissen.
Du hast jetzt schon gesagt, die Regelung ist ausgesetzt, weil eben die rechtliche Klärung noch nicht da war. Was konnten denn Ermittler jetzt in den letzten Jahren sozusagen abfragen? Weil jetzt mein ganz profanes Tatortwissen, wenn jemand ermordet wurde, ist der erste Move, den die machen, die Handydaten abfragen. Also ging das jetzt auch ohne diese Vorratsdatenspeicherung?
Das, was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, ist, dass die erstmal das Handy in die Hand nehmen und in die Liste der Anrufe gucken. Das können sie natürlich immer machen. Das ist im Handy gespeichert. Das ist das ganz Einfache. Das andere ist im Prinzip das, worüber wir eben schon geredet haben. Die Provider haben einiges gespeichert, aber sie haben es eben nicht auf staatliche Anordnung gespeichert. Trotzdem, das, was sie haben, das kann natürlich auch abgefragt werden. Das ist eben nur nicht so umfassend. Und da gibt es jetzt verschiedene Statistiken und Zahlen. Heute wurde noch mal ein wohl älterer O-Ton von BKA-Präsident Münch gezeigt. Der hat gesagt, derzeit kann man zum Beispiel, wenn es um Kinderpornografie und IP-Adressen geht, 75% zuordnen mit den Daten, die einfach vorhanden sind. Mit einer langen Vorratsdatenspeicherung wären es 90%. So, und daran sieht man schon, dass sich nicht klar vorhersagen lässt, was eine Vorratsdatenspeicherung auch in diesem Bereich bringen würde. Weil was heißt eine lange Vorratsdatenspeicherung? Also es ist nicht klar für irgendeine Statistik, mit der man jetzt politisch argumentieren könnte, wie viele Daten auf Vorrat gespeichert wären, wie schnell die Ermittler darauf zugreifen, ob die dann in der Vorratsdatenspeicherung noch da sind oder nicht. Und daher kommt es eben auch, dass in der politischen Argumentation mit völlig unterschiedlichen Zahlen argumentiert wird und sich die Leute immer heftig widersprechen und sagen, doch, das brächte ganz viel oder nee, das brächte ganz wenig. Das ist also ein Grund für diese durcheinanderlaufende Kommunikation.
So, dann kommen wir mal zu dem Urteil von heute vom Europäischen Gerichtshof. Der hat gesagt, diese deutsche Regelung ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Also ohne Anlass dürfen eben die Daten aller Bürger zur Verbrechensbekämpfung nicht gespeichert werden. Wie haben Sie das begründet?
Sie haben das so begründet, wie schon immer. Seit vielen Jahren sagt der Europäische Gerichtshof, dass das mit europäischen Grundrechten nicht vereinbar ist und nutzt dabei auch ähnliche Argumentationsmuster, wie das vorher auch das Bundesverfassungsgericht getan hat, auch wenn das Bundesverfassungsgericht zu nicht ganz so weitgehenden Äußerungen damit gekommen ist. Aber ein Argument ist eines, das sogar aus der Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommt, nämlich wenn ein Bürger weiß, dass ganz viel von ihm gespeichert wird, dass es möglich ist, zum Beispiel Bewegungsprofile zu erstellen, dass es möglich ist, zu sehen, ob jemand unerwünschtes Verhalten an den Tag legt, dann wird er sich möglicherweise nicht mehr so frei verhalten, wie er das möchte. Und das heißt, es geht um allgemeines Persönlichkeitsrecht, es geht um Datenschutz. Und das heißt, der Europäische Gerichtshof sagt, es braucht ganz massive Gründe für eine Speicherung, damit die Speicherung nötig ist. Und es braucht, auch das ist ein altes Muster, das schon das Bundesverfassungsgericht sehr klar gemacht hatte, auch dann sehr gute Gründe, wenn Daten gespeichert sind, damit Behörden an diese Daten rankommen dürfen. Mhm. So, das ist jetzt erstmal die grundlegende Argumentation. Allerdings ist es nicht nur Deutschland, sondern es ist eine ganze Reihe von Staaten in Europa, die wirklich erbittert Sturm gelaufen sind gegen diese Rechtsprechung. Und das hat Früchte gezeigt. Seit 2020 ist der EuGH zurückgerudert, hat Abstriche gemacht. Und in dieser Entscheidung ist jetzt eben auch nochmal all das zusammengefasst, was seit 2020 der EuGH gesagt hat, wann eben doch gespeichert werden darf.
Und was ist das, dieses wann eben doch gespeichert werden darf? Was sind das für Voraussetzungen?
Das sind fünf unterschiedliche Voraussetzungen von völlig unterschiedlicher Qualität. Erstmal ist eine ganz grundlegende Sache die gesamte Vorratsdatenspeicherung. Was immer wir jetzt schon aufgezählt hatten, was auch ein deutscher Gesetzgeber bisher wollte, ist möglich, wenn es eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit gibt. Das ist etwas, was bisher nicht klar definiert ist, was das eigentlich heißt. Es ist nur zum Beispiel in einem irischen Fall mal entschieden worden, dass das ganz bestimmt nicht heißt, dass es ganz schlimme Mordfälle gibt, die die Bevölkerung verunsichern oder so. Das musste nach bisheriger Auslegung schon Terror sein, wobei dann eben noch mal zu gucken wäre, was das im Einzelnen heißt. Das ist also das am weitesten gehende. Ein zweiter Punkt ist, wenn ich bestimmte Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit habe, schwere Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und das Ganze ist auf einen bestimmten Personenkreis oder auf einen bestimmten Ort begrenzt, dann ist eine begrenzte Vorratsdatenspeicherung für diesen Bereich möglich. Das kann zum Beispiel heißen im Umfeld eines G7-Treffens, wo das stattfindet. Es kann aber auch heißen Bahnhöfe, Flughäfen, Seehäfen und Ähnliches, die erfahrungsgemäß, und zwar ganz konkret, in diesem konkreten Fall erfahrungsgemäß Kriminalitätsschwerpunkte sind. Mhm. So, das war Punkt zwei.
Wie viele kommen noch? Drei, oder?
Drei kommen noch und jetzt kommt aber erstmal der wichtigste, nämlich der, über den jetzt auch in der Koalition ganz heftig gestritten wird. Das hat sich heute auch wieder bestätigt, nämlich die Frage der IP-Adressen. Der EuGH lässt zu, dass ganz allgemein IP-Adressen gespeichert werden, soweit das unbedingt nötig ist. Und das betrifft dann eben zum Beispiel auch den Bereich Kinderpornografie, mit dem so sehr viel auch politisch argumentiert wird. Mhm. So, und nun bleibt uns noch Quick Freeze. Es ist möglich, auch eben auf die Daten, die Provider ohnehin gespeichert haben, da zu sagen, okay, wir haben auch nur vage Anhaltspunkte, aber das speichert jetzt sofort mal, das löscht nicht, wie ihr das normalerweise automatisch machen würdet, sondern da gucken wir erst nochmal, ob wir die nicht brauchen. Auch das ist möglich.
Und du hast jetzt auch schon angesprochen, in der Ampelregierung, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, wie man jetzt damit umgeht, wie jetzt ein neues alternatives Gesetz aussehen könnte, was EU-rechtskonform ist. Was sind da die unterschiedlichen Ansätze?
Das ist gar nicht wenig, obwohl das im Prinzip nur dieser eine Punkt ist. Das ist die Frage vor allem eben der Speicherung der IP-Adressen. Es ist auch möglicherweise, da hat sich jetzt Bundesjustizminister Marco Buschmann noch nicht so klar verhalten, möglicherweise auch diese Frage Bahnhöfe, Seehäfen und so weiter. Aber vor allem geht der Streit um die Frage, ob ganz grundsätzlich die IP-Adressen auf Vorrat gespeichert werden sollen. Das ist also nach der EuGH-Entscheidung möglich. Der Koalitionsvertrag sagt aber, dass nur anlassbezogen gespeichert werden soll. Und nun sagt die FDP sehr dezidiert, heute auch Konstantin Kuhle zum Beispiel, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, eine allgemeine Speicherung von IP-Adressen ist nicht anlassbezogen. Das ist allgemein. Und deswegen, egal was der EuGH sagt, das ist mit der FDP nicht zu machen. Die Grünen sind da ähnlich skeptisch, während Nancy Faeser sich ganz vehement dafür ausgesprochen hat. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Kinderpornografie. Das war das Argument, das sie vor allem im Vorfeld verwendet hatte. Sie hat heute auch noch mal auf Hanau verwiesen, hat darauf verwiesen, dass der Attentäter von Hanau mit vielen Leuten in Kontakt stand. Und außer ihm konnte aus diesen ganzen Verläufen niemand näher zugeordnet werden. Und das könnte eben Netzwerke oder sogar Mittäter betreffen. Also das ist eine grundlegende Auseinandersetzung in der Koalition, die jetzt geführt werden muss.
Gudula, danke dir.
Gerne.
Am Freitag ist Mahsa Amini, eine 22-jährige Iranerin, in einem Krankenhaus gestorben, nachdem sie vorher von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil ihr Outfit angeblich unislamisch war, also weil sie wahrscheinlich ihr Kopftuch eher locker, eher weiter hinten getragen hat. Viele Menschen im Iran trauern um diese junge Frau und viele sind auch wütend und gehen auf die Straße. Aber protestieren, das ist im Iran ziemlich gefährlich und auch bei diesen Protesten gehen die Sicherheitskräfte sehr gewaltsam vor. Karin Sens kennt die Situation im Iran sehr gut und verfolgt das alles. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und habe sie erst mal gefragt, ob es denn schon konkretere Informationen zu den Todesumständen von Mahsa Amini gibt.
Also es gibt ja zwei Varianten dazu. Zum einen, also es ist ja so, dass Mahsa Amini mit ihrer Familie aus dem Nordwesten des Iran, wo sie wohnt, das ist eine Kurdenregion, in die Hauptstadt Teheran gekommen ist, um da Familie zu besuchen. Und offensichtlich saß ihr Kopftuch so, dass die Sittenpolizei Anlass gesehen hat, sie mitzunehmen. Das heißt also wahrscheinlich zu weit hinten. Es ist ja nicht so, dass im Iran die Kopftücher so getragen werden müssen, dass man gar keine Haare sieht. Aber offensichtlich war es eben der Sittenpolizei zu viel. Die hat sie mitgenommen. Soweit decken sich auch die Aussagen. Aber dann wird es doch sehr konträr. Zum einen sagt die Familie, dass Mahsa Aminis Kopf schon in diesem Polizeiwagen gegen die Scheibe geschlagen worden sei. Es gibt inzwischen Bilder von Computertomografien, die Hacker aus dem Krankenhaus herausgelöst haben wollen, wo man eben sieht, dass ein Schädelbruch vorhanden ist und dass es Blutungen gegeben haben soll an diesem Kopf. Aber wir können natürlich nicht nachvollziehen, ob diese Bilder tatsächlich vom Kopf von Mahsa Amini stammen und sie sei dann eben ins Koma gefallen und vergangenen Freitag gestorben. Die Variante, die vom Innenministerium und der Polizei propagiert wird, ist die, dass man Mahsa Amini gar nicht angefasst habe, dass die Sittenpolizei auch gar keine Möglichkeiten, keine Mittel hat, um Menschen zu schlagen, gar keine Schlagstöcke habe. Man habe sie lediglich belehrt eben über die Kleidervorschriften und die Frau habe dann einen Herzinfarkt erlitten. Man habe Informationen, dass sie eben schon Vorerkrankungen hatte, auch eine Kopfoperation in der Vergangenheit. Allerdings hat der Vater der Familie das schon dementiert.
Wie muss man sich denn diese Sittenpolizei im Iran vorstellen? Ist das eine Sondereinheit, die den ganzen Tag durch die Straßen läuft und Leute ermahnt? Oder wie sieht das aus?
Also ich finde einen Cartoon heute im Internet sehr treffend. Man sieht da praktisch eine Schlange an Bussen, Kleinbussen, weiß lackiert mit grünen Streifen drauf, also so wie wir das vielleicht auch noch aus der Polizei von ganz früher in Deutschland kennen, die vor einer Frau stehen, die das Kopftuch abgenommen hat. Und es ist eben tatsächlich so, dass diese Sittenpolizei vor allem eben auch mit diesen Bussen unterwegs ist und es beispielsweise, wenn ich im Iran unterwegs bin und mir rutscht mal im Auto das Kopftuch runter, dann werde ich auch sofort vom Fahrer, wenn es jetzt im Taxi ist oder auch mit Bekannten, ermahnt, es wieder aufzusetzen, denn das kann eben sein, dass dem Fahrer dann im besten Fall der Führerschein, im schlechteren Fall auch das Auto weggenommen wird, zumindest für vorübergehende Zeit. Also solche Dinge passieren immer wieder, wobei es eben auch so war, dass wir in den Monaten nach der Wahl von Raisi zum Präsidenten, einem Ultrakonservativen, dass man da erlebt hat, dass tatsächlich die Vorschriften sich sogar eher noch gelockert haben und man die Frauen teilweise dabei auch hat gewähren lassen. Also als ich dort war, habe ich Frauen gesehen, die unter einer kurzen Bluse, die offen war, ein bauchfreies T-Shirt beispielsweise getragen haben, mit einem großen Ausschnitt, die enge Hosen anhatten. Das klingt für unsere Ohren so völlig normal, aber im Iran ist es tatsächlich bemerkenswert und erst im Frühsommer ist es dann richtig gekippt.
Aber diese Sitten, also in Anführungsstrichen Sitten, die da kontrolliert werden, das richtet sich tatsächlich vor allem gegen Frauen und deren Kleidung? Oder gibt es auch für Männer beispielsweise irgendwelche Regeln, die dann auf der Straße kontrolliert werden?
Also mir ist zumindest kein Fall bekannt, wo ein Mann jetzt eben von der Sittenpolizei mitgenommen wurde. Es ist natürlich in vielen Ländern auch so, dass eben man jetzt nicht unbedingt in kurzen Hosen auf den Straßen unterwegs ist. Auch bei Männern, das sieht man eher selten. Aber nein, also die Sittenpolizei kontrolliert die Frauen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gab eine Zeit, wo das auch unter diesem erzkonservativen Reichsi ein bisschen lockerer gehandhabt wurde, die Kleidervorschriften für Frauen. Wie erklärst du dir diesen Wechsel jetzt?
Der ist schwer zu erklären. Also ich konnte mir noch erklären, warum man eben gerade unter einer ultrakonservativen Regierung eben nicht so sehr auf diese Kleiderschriften, auf die Einhaltung der Kleidervorschriften achtet, weil wir wissen, dass die Menschen im Iran insgesamt unter einem extrem hohen Druck stehen. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig, die Mittelschicht droht abzurutschen. Grundnahrungsmittel wie beispielsweise Reis können sich viele auch, die ein bisschen mehr Geld haben, inzwischen kaum noch leisten oder schwer leisten. Das Leben ist einfach härter geworden. Dann haben wir eine Isolation vom Ausland, allein schon durch die US-Sanktionen. Auch das macht vielen Menschen zu schaffen. Und gerade eine gewisse Perspektivlosigkeit habe ich vor allem bei jungen Menschen auch immer wieder erlebt. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht versucht die Regierung da eben ein Ventil den Menschen zu lassen, damit der Unmut nicht zu groß wird und es eben da an der Stelle eben zu Protesten kommen könnte. Dass man aber dann jetzt im Frühsommer von dieser Strategie abgewichen ist und praktisch diese Kleidervorschriften durchsetzt mit aller Gewalt offensichtlich, denn wir sehen ja auch Bilder im Internet und ich habe auch Erzählungen, wo Frauen eben an den Haaren praktisch in so einen Polizeiwagen gezogen werden. Das ist für mich schwer zu erklären, möglicherweise einfach um die Macht zu demonstrieren, dass man keine Chance hat, in diesem Land aufzubegehren.
Jetzt gehen nach dem Tod dieser jungen Frau viele Menschen auf die Straße, trauern um sie. Kannst du einschätzen, wie groß diese Proteste sind? Ist das eine Massenbewegung?
Das ist unglaublich schwer für uns, denn zum einen gibt es diese Proteste in mehreren Städten. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Land auf den Beinen ist, aber beispielsweise Isfahan, dann der heilige Stadt Mashhad, dann eben auch in der Heimatstadt von Mehsar Amini im Nordwesten, in Teheran. In Teheran ist es aber auch so, dass nicht alles nur auf einem zentralen Platz stattgefunden hat. Wir haben Demonstrationen an den Universitäten gehabt, wir haben Demonstrationen in verschiedenen Straßen gehabt. Also allein schon zu beziffern, wie viele Menschen sich da beteiligt haben, ist eigentlich fast nicht möglich. Und dann ist es eben auch so, dass wir zu diesen Protesten nicht hin können. Also ich selber bin im Moment nicht im Iran und meine Mitarbeiter dürfen nicht zu diesen Protesten. Das ist der ausländischen Presse nicht gestattet. Meine Mitarbeiter müssen damit rechnen und es ist eigentlich auch relativ sicher, dass sie dort festgenommen werden würden, weil es eben auch illegale Proteste sind. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Kontakte, die auch Augenzeugen, die teilweise eben auch dahin gehen mit den Menschen, mit denen wir dann sprechen. Und die haben zum Beispiel erzählt, dass die Polizei sehr schnell, sehr rigoros gegen die Demonstrationen vorgegangen sind. Und wir haben ja Bilder auch gesehen, wo Wasserwerfer eingesetzt wurden, Menschen, die Verletzungen durch Schrotflinten gezeigt haben. All das ist eben auch passiert und es soll ja auch Tote gegeben haben.
Wenn das jetzt so gefährlich ist, im Iran auf die Straße zu gehen und es diese Gewalt gibt, von der du erzählst, von den Sicherheitsbehörden, was sagt das dann für dich aus, dass die Menschen trotzdem protestieren?
Also ich habe mich mit einer Iranerin heute unterhalten und der Satz, den finde ich schon sehr prägnant, weil für mich es wirklich eben erstaunlich war, dass die heute auf die Straße gegangen sind und die sagte, ich habe in mir plötzlich so eine unglaubliche Wut gespürt, wie ich die schon lange nicht mehr gespürt habe, als ich eben gesehen habe, was sie mit Mehsar Amini gemacht haben. Und ich glaube, dadurch haben viele auch die Kraft nochmal mobilisiert, um auf die Straße zu gehen und auch den Mut, denn es ist ja völlig klar, dass gegen diese Proteste vorgegangen würde und eben auch, wir haben es ja gesehen, dass es eben auch so passiert ist und man riskiert mindestens festgenommen zu werden, verletzt zu werden und eben im Zweifelsfall auch getötet zu werden, wie wir das auch bei vergangenen Protesten, beispielsweise 2019, als es um höhere Benzinpreise ging, auch schon beobachten konnten.
Glaubst du, dass dieser Druck von der Straße trotzdem zu Veränderungen führen könnte? Oder gehst du davon aus, dass der einfach gewaltsam niedergeschlagen wird und dann ist auch irgendwann wieder Ruhe?
Also wir haben ja die letzten wirklich großen Demonstrationen 2009 im Iran gesehen und das hat nicht wirklich dazu geführt, dass sich im Land irgendetwas verändert hätte. Und heute ist es so, dass wir von einzelnen Demonstrationen hören, aber keine neuen Welle, vor allem nicht in der Dimension, wie sie eben gestern stattgefunden haben. Auch das Regime wird alles tun, offensichtlich, um eben Veränderungen in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden. Und ich finde das wirklich erschreckend auch, dass man gar nicht auf irgendwelche Forderungen eingehen möchte. Denn jemand sagte eben heute auch zu mir, die Menschen sind gar nicht politisch, die da auf die Straße gehen, sondern die wollen einfach ein besseres Leben. Und dazu gehört eben auch, dass die wirtschaftliche Situation sich verbessert in einem Land, das Bodenschätze hat. Dazu gehört auch, dass junge Menschen wieder eine Perspektive bekommen, wie ihre Zukunft sein könnte. Dazu gehört eben auch, dass man sich den anderen Ländern wieder öffnen kann. Also sprich, man eben auch alles dafür tut, dass die Isolation aufgehoben wird. Und dazu gehört eben auch, dass dieses Leben, das junge Menschen ja auf Social Media sehen, also die sehen ja, wie im Westen gelebt wird, dass sie davon eben auch ein großes Stück im Iran einfach abhaben möchten und selber für sich leben möchten.
Wenn du das jetzt erzählst, wie steht denn die Bevölkerung zu diesen strengen, also angeblich religiösen Regeln? Ist das die große Mehrheit, die das unterdrückerisch findet und sich da mehr Freiheit wünscht? Oder gibt es auch viele, die das eigentlich gut finden?
Also ich glaube einfach, dass viele sich damit nicht auseinandersetzen von Menschen, die ein Kopftuch tragen und es eben auch tragen wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass auch heute in regierungskritischen Zeitungen gefordert wurde, eben, dass man das freigeben soll, ob jemand ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Also man darf jetzt nicht denken, dass alle Frauen sofort das Kopftuch ablegen würden, wenn es eben nicht mehr vorgeschrieben wäre. Es gibt gläubige Menschen und da ist es eben auch völlig okay, dass sie das tragen. Aber man möchte eben erreichen, dass jeder für sich selber entscheiden kann, ob er ein Kopftuch trägt oder nicht, ob er ein bauchfreies T-Shirt trägt oder nicht. Wie wir das ja vor der Revolution erlebt haben. Also wenn man sich Bilder anschaut vor 1979, dann sieht man Frauen in engen Kleidern mit großem Ausschnitt. Alkohol wird getrunken, ist ja auch im Iran verboten. Alkohol darf man dort eben auch nicht trinken. Und es war eben ein Leben, wie wir es auch teilweise aus dem Westen kennen. Und seit über 40 Jahren hat sich das geändert. Und vor allem die Frauen sind Leidtragende dieses Systems.
Aber wenn das so ist, dass sich die Menschen vielleicht ein Stück weit natürlich mehr Wohlstand, aber auch eine liberalere Gesellschaft wünschen, warum wählen Sie sich dann so einen erzkonservativen Hardliner wie Raisi?
Weil wir bei den Wahlen letztes Jahr auch erlebt haben, es ist ja so, dass nicht jeder Kandidat antreten kann. Es gibt einen Wächterrat und der schaut über die Liste und lässt dann eben Personen zu oder streicht Personen von dieser Liste. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren am Ende noch 7 oder 6 Kandidaten auf dieser Liste gestanden und davon war keiner jetzt ein Reformer. Also wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt einen ultrakonservativen Präsidenten im Iran, aber auch Rouhani, sein Vorgänger, war konservativ, wenn auch moderat konservativ. Er aber war keiner, der sich dafür eingesetzt hat, dass eben solche Vorschriften aufgehoben werden.
Karin, dann danke dir ganz herzlich fürs Erklären und bis bald mal wieder.
Ja, ebenfalls. Schönen Podcast.
Bis Vielen dann. Dank.
Ciao. Ciao.
Ohne Anlass einfach alle möglichen Kommunikationsdaten von uns allen speichern, um dadurch Verbrechen möglicherweise besser aufzuklären, das geht nicht. Das hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Jetzt muss die Ampelregierung also an einer anderen Lösung basteln. Und die Wut im Iran ist groß, nachdem eine junge Frau nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben ist. Das waren unsere beiden Themen heute in der Tag am 20. September. Rückmeldung wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ansonsten danke fürs Zuhören. Josephine Schulz ist mein Name und morgen ist dann Jasper Barenberg hier im Podcast für Sie und für euch da. Tschüss.